So, jetzt ist Weihnachten endgültig vorbei. Ich habe morgen auch gesehen, der Weihnachtsbaum ist weg, der Adventskranz nicht mehr da, die schönen Sterne, alles weg. Und vielleicht, wenn wir jetzt sagen, Weihnachten ist vorbei, dann sagen wir das ein bisschen wehmütig, vielleicht auch erleichtert. So nach und nach sind auch zu Hause die Christbaumkugeln verschwunden, der Fensterschmuck und die festliche Beleuchtung. Alles hat den festen Platz wieder in Kisten und Kästen im Keller. So, wenn man so durch die Stadt fährt bei uns, dann sieht man hier und da noch einen kleinen Rest der liebevollen Dekoration. Aber Stall und Krippe sind abgebaut. Die weihnachtliche Musik ist verstummt. Der Duft von leckerem Braten und Keksen hat sich verzogen. Die Weisen aus dem Morgenland sind auch wieder in ihren Studierstuben. Ich glaube, es waren die letzten, die gestern bei mir geklingelt haben. Die Schule hat wieder begonnen. Die meisten der Urlauber sind zurück. Weihnachten ist wirklich vorbei. Der Alltag hat uns wieder. Vielleicht mag sich manch einer fragen, was von Weihnachten im Alltag denn noch bleibt. Vor uns liegt ein neues Jahr, von dem wir nicht wissen, was es uns bringen wird. Vielleicht kann uns der heutige Predigttext aus dem Matthäusevangelium etwas dazu sagen. Im Matthäusevangelium wird von der Geburt Jesu berichtet. Weiter geht es dann erst 30 Jahre später mit Johannes dem Täufer und der Taufe von Jesus. Ich lese Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Zunächst möchte ich so ein bisschen Hintergrund wissen. Da mal ein bisschen geguckt, was war denn eigentlich los vorher. Taufen waren zur Zeit des Johannes gar nichts außergewöhnlich. Die Juden praktizierten Taufen im Sinn von religiösen Waschungen und Bädern. Allerdings tauften sie sich dabei selbst. Daneben gab es auch eine einmalige Ganztaufe. Diese war aber gar nicht für die Juden bestimmt, sondern nur für die Heiden, die zum Judentum übertreten wollten. Und diese einmalige Ganztaufe der Heiden bedeutete eine radikale Abwendung von der gesamten heidnischen Vergangenheit und deren entschlossene Verurteilung. Aber auch das musste niemand anderes praktizieren. Kein Jude und erst recht kein Pharisäer wäre also auf die Idee gekommen, eine solche Taufe zu brauchen. Ein Täufer kam nicht vor. Den brauchte man nicht. Und dennoch tritt Johannes als der Täufer auf. Und er wird von Matthäus auch direkt mit diesem Beinamen genannt. Johannes predigte in der Wüste. Die Wüste ist nach dem Alten Testament die Heimat des Teufels, der Ort des Grauens und der Schrecken. Und dahin stellt er sich ausgerechnet in die Wüste, nicht in den Tempel, ja noch nicht mal nach Jerusalem oder zumindest mal in eine hübsche kleine Stadt. Er stellt sich in die Wüste und predigt, und dabei war er alles andere als diplomatisch und feinfühlig. Knallhart war das, was die Menschen zu hören bekamen von ihm. Und trotzdem waren es viele, viele, die gekommen waren. Er forderte rigoros zur Umkehr auf, forderte sie auf, sich taufen zu lassen und das Alte hinter sich zu lassen. Johannes redete Tacheles. nahm kein Blatt vor den Mund. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Buße ist ja nicht mehr das, was wir heutzutage so gerne hören. Und er sagt auch weiter, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Er nennt die Pharisäer Otternbrot. Erstaunlich, dass die Menschen ihm überhaupt zuhörten. Aber sie kamen, und sie kamen in Scharen. Denn sie hatten wohl begriffen, dass sich ihnen hier eine ganz besondere Chance bot. Sie bekannten ihre Sünden und bestätigten durch diese Taufe des Johannes, dass sie umkehren und neu anfangen wollten, dass sie begriffen hatten, dass es so nicht weitergehen kann. Sie haben sich, den anderen und Gott eingestanden, dass in ihrem Leben etwas falsch läuft, dass sie sich von Gott entfernt haben. Johannes lässt dabei keine Oberflächlichkeit zu. Keiner, ja, ich bin ja auch nicht so gut. Alles kommt auf den Tisch. Ganz gleich. Lug und Trug, Mord, Ehebruch, Meineid und Bestechung und. Er lässt nichts aus. Nichts wird unter den Teppich gekehrt. Alles muss bekannt werden. Denn nur dann ist eine komplette Umkehr möglich. Und obwohl so viele Menschen kommen und so viele sich taufen lassen, so viele auf sein Wort hören, Johannes bleibt auf dem Teppich. Er ist sich seiner Rolle als Vorbote durchaus bewusst. Und er nimmt diese Rolle auch an. Er weiß, dass nach ihm ein Stärkerer, ein Mächtiger kommt. Und immer wieder weist er auf ihn hin. Er weist immer wieder auf den Messias hin. Und er weiß, dass er gar nicht mehr sein kann als einer, der ihm den Weg bereitet. Und dann steht plötzlich Jesus vor ihm. Ob er damit gerechnet hatte in dieser Situation? Ob Jesus seinen Erwartungen entsprach? Was sich bei dieser Begegnung ereignet hat und wie sie weitergeht, damit wollen wir uns im weiteren Verlauf der Predigt beschäftigen. Und das möchte ich in 3 Schritten tun. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Wer hätte gedacht, dass der sehnsüchtig erwartete Messias als Kind in solch arme Verhältnisse geboren wird? Dass er in einer Krippe im Stall liegt. Konnte man nicht mit Recht davon ausgehen, dass der Messias mit Pomp und Macht kommt? Vielleicht in ein Königshaus geboren wird? Wie viele Juden warten heute noch auf den verheißenen Messias, weil sie einfach nicht glauben können, dass es dieser Jesus von Nazareth ist. Johannes der Täufer rechnete fest mit ihm und dann steht er plötzlich vor ihm, eingereiht in die Menschen, die darauf warten, von Johannes getauft zu werden. In einer Linie mit den Sündern, mit Lügnern, Betrügnern, Ehebrechern und Mördern. Zwischen Armen und Reichen, den Menschen aus dem einfachen Volk und den Mächtigen jener Zeit. Er stellt sich zu ihnen und er geht auch mit ihnen nach vorne. Geht mit denen, die um ihre Schuld wissen, ihre Sünde kennen und denen ganz klar ist, dass sie dadurch von Gott getrennt ist. Er geht gemeinsam mit denen, die Frieden suchen mit Gott und mit ihm ins Reine kommen wollen. Die wissen, dass sie Vergebung brauchen. Jesus, der selbst von keiner Sünde wusste, wie die Bibel schreibt, stellt sich auf eine Stufe mit ihnen. Er weiß und kennt, was mit ihnen los ist, was in ihnen vorgeht, weshalb sie da sind. Und er weiß auch heute noch um all dies, um die Zwietracht in den Familien. Er kennt die Gemeinheiten in den Betrieben unter den Kollegen. Er kennt die verlogenen Tricks und krummen Touren in Politik und Wirtschaft. oder bei der Steuererklärung. Er weiß auch um die Heucheleien in Kirchen und auch Gemeinden. So wie er damals bereits wusste von den Pharisäern. All das ist ihm klar. Und trotzdem, er stellt sich mitten in unter sie, er reiht sich ein, kommt als Mensch und stellt sich auf eine Stufe, begegnet uns auf Augenhöhe. Und so geht er zu Johannes und will sich taufen lassen. Ganz ehrlich, ich kann den Johannes gut verstehen, dass er sich dagegen wehrt. Hey, was soll denn das? Du bist doch derjenige, der ohne Sünde ist. Du hast das überhaupt nicht nötig. Ich weiß, wer du bist. Eigentlich müsstest du mich taufen. Die Rollen sind falsch. Das passt nicht. Es geht einfach nicht. In der Begegnung mit Jesus erkennt Johannes sich. Ihm wird klar, was er selber nötig hat. Das gilt auch für mich persönlich. Wenn ich Jesus begegne, dann erkenne ich mich so, wie ich bin. Wer ich bin. Da bleibt nichts verborgen. Und mir wird ganz klar, was ich nötig habe. Wer Jesus begegnet und sich auf ihn einlässt, kriegt Klarheit über sich selbst. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Wieso erfüllt sich in der Taufe alle Gerechtigkeit? Entsteht Gerechtigkeit nicht vielmehr dann, wenn Menschen sich in entsprechender Weise verhalten? Dann, wenn wir ehrlich miteinander umgehen, einer den anderen nicht anlügt, nicht übervorteilt, über den Tisch zieht? Wenn wir fair sind? Entsteht Gerechtigkeit nicht dann, wenn jemandem zu seinem Recht verholfen wird? Wenn Recht gesprochen wird? Gerechtigkeit in menschlichem Sinn, das heißt Fairness im Kleinen und im Großen, im Zwischenmenschlichen, aber auch im globalen Sinn. Sprechen wir nicht davon, dass die reichen Länder sich dafür einsetzen müssen, dass es den Menschen in den armen Ländern besser geht? Dass sie nicht ausgebeutet werden? Worte wie fairer oder gerechter Handel? All das und vieles mehr verstehen wir unter Gerechtigkeit. Und all diese Dinge sind auch wichtig und richtig. Es ist von uns gefordert, sich in diesem Sinn gerecht zu verhalten. Doch sollte uns klar sein, dass kein Mensch dadurch die Tür zu Gott öffnen kann. Alle guten Taten, jede Handlung, die die Welt vielleicht ein bisschen besser macht, wird jemals ausreichen, all das wird nicht helfen, damit der Weg zu Gott offen ist. Dadurch wird niemand Frieden bei Gott finden. Und das war es ja, was die Pharisäer glaubten. Sie waren überzeugt davon, wenn endlich alle Gesetze, alle Gebote gehalten würden, dann endlich würde der Messias kommen und dann wäre alles gut. Das waren zur Zeit Jesu, finde das ganz interessant, 248 Gebote und 365 Verbote. Unser Gesetzbuch hat, glaube ich, mehr. Aber trotzdem, es ist eine ganze Menge. Und es ist überhaupt nicht zu erwarten, dass Menschen das halten können. Aber selbst wenn, es wird nicht reichen. Auch heute glauben und hoffen noch viele Menschen, wenn sie sich nur ordentlich verhalten, dann werden sie schon in den Himmel kommen. Da wird Gott doch nicht so sein. Aber es ist wirklich wichtig, immer wieder zu betonen, alles menschliche Tun und Handeln kann diesen Weg nicht bahnen. Johannes hat schon recht, wenn er Umkehr predigt. Und das tut Jesus auch. Und Jesus fordert echte Buße. Es geht nicht um ein wohltemperiertes Christsein, um eine Vereinsmitgliedschaft in einer Gemeinde oder Kirche oder religiöse Funktionalität. Es geht nicht um moralische oder ethische Maßstäbe, wie wichtig die auch sein mögen. Umkehr beginnt in der Begegnung mit Jesus. Dadurch, dass ich mich ganz auf ihn einlasse, zu ihm hinwende und mein Leben auf ihn ausrichte. Und das ist dann weg vom alten Leben. Aber was heißt es dann? Was heißt es dann, wenn in der Bibel steht, denn es gebührt uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen? Warum ließ Jesus sich dann taufen? Wollte er uns mit gutem Beispiel vorangehen? Ich denke nicht. Johannes der Täufer hatte in seinen Worten an den Menschen ganz deutlich gemacht, dass eine radikale Umkehr nötig ist. Natürlich musste Jesus nicht umkehren. Natürlich war da keine Schuld, keine Sünde, die er bekennen musste. Um seiner selbst willen brauchte er sich nicht taufen zu lassen. Aber indem er diesen Weg ging, deutete er bereits auf das hin, was kommen würde. Gott hatte ihn in diese Welt geschickt, um die Sünde aller Welt zu tragen. Jesus wusste, dass das seine Aufgabe, der Grund seines Kommens war. Das wurde in seiner Taufe bereits abgebildet. Und deshalb sagt er zu Johannes, dem Täufer, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Mit dieser Taufe sagt Jesus ja zu dem Willen Gottes und dem Weg, der vor ihm liegt und am Kreuz endet. Er reibt sich auf als Bild dafür, dass er die gesamte Schuld der Welt auf sich nehmen wird. Die verschlossene Tür zu Gott kann kein Mensch durch eigene Anstrengungen aufstoßen. Durch Jesus ist der Weg zu Gott wieder offen und unsere Sünden können vergeben werden. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jetzt ist es öffentlich. Die Menschen, die die Taufe Jesu miterleben, werden Zeugen, als Jesus durch Gott offiziell als seinen Sohn bekannt gemacht wird. Man könnte sagen, sein Regierungsantritt wird öffentlich ausgerufen. Und mehr noch, sie erleben, wie sich der Himmel öffnet. Ist uns das eigentlich klar, was das für uns auch heute bedeutet? Wir haben eine Perspektive. Jesus hat den Weg frei gemacht. Die absolute Trennung ist aufgehoben. Und so wie Gott sich zu seinem Sohn bekennt, so bekennt er sich auch zu uns. Zu jedem Menschen, der sich in die Gemeinschaft mit ihm und Jesus rufen lässt, der umkehrt. Natürlich werden wir immer wieder mit unserer Schwachheit und mit unserem Unvermögen konfrontiert. Und natürlich werden wir auch immer wieder schuldig, sündigen. Wir gehen eigene Wege, kommen vom Weg ab, werden zurückgerufen und müssen uns immer wieder neu an Jesus wenden. Aber wir dürfen auch immer wieder zu ihm kommen und immer wieder unsere Sünde bekennen. Wahrscheinlich wird es in unserem Leben Situationen geben, in denen uns deutlich wird, dass wir dem, was Gott sich in unserem Leben vorgestellt hat, gar nicht so gerecht werden. Dass wir sagen, ich habe schon wieder versagt. Aber wir können uns und andere nicht häufig genug sagen, ganz egal, wir bleiben Gottes Kinder. Wenn wir immer wieder zu Jesus zurückgehen, wenn wir nicht uns ganz von ihm abwenden, dann wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Wenn wir versagen, wenn wir sündigen, wir bleiben Gottes Kinder. Nichts und niemand kann uns das streitig machen. Und als Gottes Kind, als Kind Gottes steht mir der Himmel offen. Das hat Jesus zugesagt. In Römer 8, Vers 38, 39 steht, ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Bettina hat das eben am Anfang so deutlich auch gesagt, wie wichtig es ist für Kinder, Personen zu haben, in denen sie ganz vertrauen können. Und wer Kinder hat oder mit Kindern zusammen ist, der weiß auch, da wo sie sich ausprobieren, da wo sie hingehen oder vielleicht auch wirklich auch offen zeigen, wenn sie versagen, wenn sie, das sind die Eltern, das sind die, zu denen sie Vertrauen haben. Weil sie wissen, ich bin geliebt. Da muss man keine Maske mehr haben. Da ist man geliebt, da ist man angenommen, so wie man ist. Wenn man schlecht drauf ist, wenn man knatschig ist, wenn man sich freut, egal was. Da ist man geliebt. Und das ist so wichtig für unsere Kinder. Und das ist so wichtig für uns als Kinder Gottes zu wissen und nicht zu vergessen, bei Gott sind wir geliebt. Da müssen wir keine Maske aufsetzen. Da kann ich hingehen und kann sagen, schon wieder alles falsch gemacht. Ich habe meinen Nachbarn verletzt. Ich habe meinem Arbeitskollegen Unrecht getan. Oder. Gott hat mich lieb. Das hat er mir zugesagt. Ich kann da ganz offen hingehen. Und darum können wir uns auch ganz getrost den Herausforderungen, die unser Leben mit sich bringt, stellen. Kurz nach seiner Taufe wurde Jesus von Satan versucht. Ich finde das schon bemerkenswert. Erst wurde, ließ er sich taufen, hat diese Zusage von Gott bekommen. Du bist mein geliebter Sohn. Und dann wurde er von Satan versucht. Aber diese Zusage hat ihm sicherlich auch geholfen, da zu bleiben, dem Satan nicht nachzugeben. Und das dürfen auch wir wissen. Ganz gleich, in welcher Situation du gerade bist, ganz gleich, was auf dich zukommt, du bist in Gottes Hand. Das heißt nicht, dass das Leben dadurch einfach und mühelos wird, frei von Angst und Sorge. Aber es bleibt eine Perspektive. Du darfst dich sicher und von Gott angenommen fühlen. Johannes war der letzte alttestamentliche Prophet. Er hat das an diesem Tag erkannt. Ich möchte noch ein paar Worte zu diesem Terror und Angst, dieser Angst, die dadurch ausgelöst sind, die im Moment auch ausgesetzt sind. Wenn wir mit Menschen sprechen, dann hören wir schon, dass auch in Deutschland die Angst davor ist, dass dieser Terror zu uns kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde lügen, würde ich behaupten, dass mich das nicht auch manchmal bewegt. Aber die Sicherheit zu wissen, wir sind in Gottes Hand, ganz gleich was kommt, das lässt uns getrost weitergehen und das lässt uns auch aufrecht weitergehen. Taufe allein rettet nicht. Wenn Taufe nur ein Symbol ist, dann wird sie uns nicht retten. Wenn das Kind getauft ist und dann nichts, und das war's, dann wird die Taufe nicht helfen. Wer sich als Erwachsener taufen lässt, weil die anderen das auch tun, aber die Umkehr nicht da ist, dann wird die Taufe nicht retten. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis von mir als Mensch, dass ich zu diesem Gott gehören möchte, dass ich umkehre und mit Jesus den Weg weitergehe. Aber sie ist auch ein Bekenntnis von Gott zu mir als Mensch, der in dieser Taufe auch bestätigt, du bist mein geliebtes Kind. Taufe ist immer eine Konsequenz, aber Taufe hat auch immer Konsequenz. Eine Taufe ohne Umkehr wäre wertlos. Weihnachten ist vorbei. Sicher, die Christbäume und Kugeln sind weg. Die Lichter sind aus. Weihnachten heißt, Gott ist zu uns in diese Welt gekommen. Er ist nicht mit allem Weihnachtsschmuck im Keller verschwunden, mitsamt dem Braten verduftet. Ganz real ist er, mitten unter uns. Und der Himmel steht offen. Ich bin sein Kind und er lässt mich keinen Tag, keine Stunde, keinen Augenblick allein, bis ans Ende meiner Tage. Mit dieser Zuversicht gehe ich in das neue Jahr. Und du? Amen.